Wir sind jetzt in unserer Predigtreihe über Wir werden Jünger. Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium über die Jüngerschaft im Kapitel 13 angekommen. Kapitel 13 und die Verse 1 bis 9. Kriegen wir es auch auf die Folie? So. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als die übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt etwa an jene 18 Menschen, die bei dem Einsturz des Turms in Siloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Und dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte: Schon 3 Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt. Und ich finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Das ist also keine einfache Bibelstelle. Und ich hätte sie mir eigentlich nicht ausgesucht, aber so passiert das einfach. Wir teilen das irgendwie ein und bumm, jetzt hat es mich erwischt. Und wenn wir so eine komplizierte Stelle lesen, entschuldige, ich bin also den zweiten Teil nicht weitergegangen, dann müssen wir wohl immer versuchen, das im Zusammenhang zu verstehen. Und ich möchte einen kurzen Rückblick machen, was eigentlich vorher so war. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Predigt am letzten Sonntag hat Gerhard über die Wiederkunft des Herrn, das Wiederkommen gesprochen, geredet. Und das kommt so im Kapitel 12 unmittelbar vorher vor. Da geht es um die Wiederkehr des Herrn. Der Menschensohn kommt, sagt Jesus. Und er meint sich selbst damit. Er kommt wieder. Nachdem er vorher schon gesagt hat, dass er jetzt auch weggehen wird, auf gewaltsame Weise entfernt wird aus der Welt und auferstehen wird und in den Himmel auffahren wird, er kommt wieder. Und dann entstehen natürlich viele Fragen. Eine der Fragen ist, was ist, wenn Jesus wiederkommt? Und so muss man den ganzen Zusammenhang auch sehen, dass es immer wieder auch um die Frage des Gerichts geht. Und in Kapitel 12, Vers 14, gibt es eine interessante, kurze Begegnung. Ein Mensch kommt zu Jesus und möchte, dass Jesus sozusagen als Schiedsrichter in einem Erbschaftsstreit auftritt. In Kapitel 12, Vers 14 sagt Jesus dann: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Jesus lehnt es ab, von Menschen in eine Richterrolle gedrängt zu werden. Aber gleichzeitig merken wir, dass in diesem ganzen Kapitel, die vorher steht, immer wieder vom Gericht die Rede ist. Weil wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es Gericht. Das kommt ganz klar heraus. Das sehen wir zum Beispiel bei der Geschichte von dem reichen Dorn in Kapitel 12. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist doch nicht so irgendwie was ganz Einfaches. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt auch an das berühmte Schauspiel Der Jedermann, was immer in Salzburg aufgeführt wird. Da kommt genau diese Geschichte. Die Seele eines Reichen wird gefordert. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Also ich will jetzt nicht auf das Schauspiel eingehen und auf die vielen Leute, die das jedes Jahr anschauen und trotzdem keine Konsequenzen daraus ziehen. Aber das ist eine wichtige Frage, die wichtigste vielleicht überhaupt. In der Geschichte von den falschen Sorgen, Kapitel 12, 22 bis 32, heißt: Sammelt euch unvergängliche Schätze im Himmel. Das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass es später einmal irgendwie eine Bewertung geben wird. Ein Kassasturz sozusagen. Welchen Schatz habe ich dann, wenn ich einmal vor Gott stehen werde? Oder in Kapitel 12, 35 bis 40, wo es um die Knechte geht, die ungerecht handeln. Da sagt Jesus: Glückselig die Knechte, die der Herr bei seiner Ankunft wachend findet und die nicht ungerecht sind. Also es ist ganz klar, auch wenn Jesus es ablehnt, von Menschen in eine Richterrolle gedrängt zu werden, ist er, der Menschensohn, der wiederkommt, Gottes Sohn, der Richter. Und darum ist es keine angenehme, easy feeling, also so nettes Gefühlspredigt. Hier geht es um ganz harte Aussagen. Wir werden einmal vor Gott zur Verantwortung gezogen. Er wird uns richten. Und das ist der Zusammenhang. Und jetzt diese schweren Worte. Wir wollen es uns mal der Reihe nach anschauen. Aber bevor wir auf den Text kommen, möchte ich eigentlich diese unangenehmen Fragen einfach nochmal so hier an die Wand werfen. Eigentlich drei Fragen. Richtet Gott die Menschen? Hat er das Recht? Hat Gott das Recht, die Menschen zu richten? Das ist die Frage, die sich vielleicht Atheisten oder Agnostiker stellen, von der will ich jetzt mal ausgehen, dass wir alle glauben, dass Gott das Recht hat zu richten, weil er ein gerechter Gott ist. Aber wie richtet Gott die Menschen? Nach welchen Kriterien? Nach welchen Maßstäben richtet Gott die Menschen? Und wann richtet Gott die Menschen? Diese letzte Frage haben wir eigentlich schon letzten Sonntag besprochen, aber die erste Frage möchte ich eigentlich ausklammern, weil ich glaube, jeder, der da ist, weil er in einen Gottesdienst kommt, glaubt zumindest dran, dass es Gott gibt und dass Gott über uns steht und dass es deshalb eine Verantwortung vor Gott gibt und dass wir vor Gott verantwortlich sind. Aber wenn wir das so anonym sagen, die Menschen, dann müssen wir immer sehen, dass es mich betrifft. Ja, denkt jeder jetzt an sich und nicht an dich. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Jesus macht hier klar, dass es im Zusammenhang, dass er, obwohl er sich nicht in eine Rolle eines menschlichen Richters drängen lassen möchte, trotzdem den Anspruch erhebt, die Menschen dich und mich zu richten. Schauen wir uns jetzt den Text an. Der erste Teil, die ersten 5 Verse, beginnen mit einer ganz klaren Aussage zu dieser Zeit. Also es ist genau dann in diesem Zusammenhang passiert, dass Menschen zu Jesus kommen und ihm von einem schrecklichen Ereignis erzählen. Es gibt keine weiteren antiken Quellen, die das bestätigen, was hier gesagt wird, aber es passt sehr gut in das Bild des römischen Statthalters Pilatus, der eine Tyrannenherrschaft in Jerusalem geführt hat. Er hat offensichtlich Leute, die vom Norden, von Galiläa gekommen sind, Landsleute von Jesus, weil Jesus war auch ein Galiläer, beim Opferdienst im Tempel umbringen lassen. Vielleicht hat er geglaubt, dass das irgendwelche Revoluzzer sind oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es das Schlimmste, was einem Juden passieren kann, dass sein Blut mit dem Opferblut der Tiere, das er geopfert hat, vermischt wird, sozusagen beim Gottesdienst getötet. Ist schlimm. Und die Leute erzählen das Jesus. Wir wissen nicht, wie Jesus, ob sie eine Frage dazu gesagt haben oder ob sie irgendwelche, ob sie etwas bezweckt haben mit dem. Aber ich habe den Eindruck, es steht in diesem Zusammenhang die Frage, warum im Raum? Warum mussten die Galiläer beim Gottesdienst auf so widerliche Weise umkommen, Jesus? Hast du eine Erklärung dafür? Warum fallen die Bomben auf Zivilisten in Syrien? Hast du eine Erklärung dafür? Warum sterben so viele Flüchtlinge im Mittelmeer? Ertrinken so viele Flüchtlinge im Mittelmeer? Warum? Warum sind Millionen von Juden und anderen Menschen von den Nazis umgebracht worden? Diese Frage stellen sich heute noch viele, die zum Volk der Israeliten gehören. Warum Gott? Und sie haben sich von Gott abgewandt. Warum konnten Diktatoren über die Jahrtausende so viel schreckliche Untaten ausüben? Warum lässt Gott das alles zu? Ist doch eine ganz schwierige Frage, oder? Das ist die Frage, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, wenn wir in Gesprächen sind mit anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, die seine Gnade, seine Barmherzigkeit nicht persönlich erlebt haben, aber nur das ganze Unheil sehen. Das ist die berühmte Frage des sogenannten Theodizee, Gott anzuklagen. Über diese Frage haben sich viele Theologen und Philosophen den Kopf zerbrochen. Interessant ist, Jesus geht eigentlich auf diese Frage gar nicht ein. Er verurteilt nicht einmal den Pilatus. Zumindest steht da nichts. Ne? Er sagt nicht, der Pilatus ist wirklich ein brutaler Mensch und das ist furchtbar. Und er verteidigt nicht den allmächtigen und barmherzigen Gott. Er versucht es gar nicht, irgendwie zusammenzubringen. Nein, er geht sogar weiter und bringt eine zweite Geschichte ins Spiel, eine andere Katastrophe, von der wir sonst auch nirgendwo berichtet haben, nämlich dass beim Teich Siloa ein Turm umgefallen ist und 18 Menschen erschlagen hat. Möglicherweise waren diese Menschen Kranke und Verkrüppelte, die dort am Teich gewartet haben, dass sie geheilt werden. Ihr kennt die Geschichte von dem Teich Siloa, wo die Menschen warten, dass sie, wenn das Wasser sich bewegt, dass sie hineinsteigen können und geheilt werden. Auch Jesus war dort und hat auch Menschen geheilt, ohne dass das Wasser sich bewegt hat. Warum müssen diese armen Menschen sterben, die dort auf Heil warten? Warum fällt ein Stein in der Bärenschützklamm und erschlägt 3 Menschen? Oder auf dem Weg zur Eisriesenwelt einen 14-Jährigen? Warum sterben manche Leute an Covid-19 und andere überhaupt nicht? Werden überhaupt nicht krank? Warum? Jesus gibt keine Antwort auf dieses Warum. Er sagt einen sehr düsteren Satz. Und der hat mich eigentlich erschüttert. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Warum? Was sagt Jesus? Er sagt etwas ganz Hartes. Eigentlich sind alle, würde das Urteil, das diese einzelnen Menschen betrifft, alle treffen. Alle verdienen den Tod. Und so ist es ja. Wir müssen alle sterben. Es ist kein Gerechter, sagt Paulus, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Und es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das sind Aussagen aus dem Römerbrief und die sind hart, aber die sind wahr. Wir alle sind im Minus bei Gott. Wir können nichts vorweisen, was uns das Recht gibt zu sagen, Gott, du musst mich in den Himmel lassen, wenn ich es mal so ganz mit einfachen Worten sagen kann. Jesus sagt, diese armen Opfer, die da am Altar getötet worden sind oder die vom Turm erschlagen worden sind, sind keine größeren Sünder als die anderen, sondern allen gebührt die Strafe Gottes. Es gibt keine Abstufung zwischen Sünde und Sünde. Also wenn ich jetzt vor einem Abgrund stehe und da hinüberspringen muss, und der Abgrund ist vielleicht 12 Meter breit, und ich bin ein sehr begabter Weitspringer und schaffe 9 Meter, hilft mir das nichts. Ich falle trotzdem hinunter. Und wir werden alle, wenn wir glauben, wir können uns durch unsere Leistung, durch unser Gutsein hinüber retten, in den Abgrund fallen. Das ist die Aussage der Bibel. Darum sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, umkehrt, werdet ihr auch umkommen. Nämlich der Sünde, Lohn ist der Tod. Wir alle haben versagt und wir alle verdienen den Tod. Das ist eine düstere Botschaft und ist eigentlich nicht das, was ich gerne weiter sage, aber es ist die Wahrheit. Wir müssen uns dem stellen. Aber das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Evangelium heißt ja frohe Botschaft, eine gute Botschaft, eine Botschaft zum Leben. Aus dem Alten Testament ist mir dieser Bibelvers untergekommen, wo Gott sagt, ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Spricht der Herr, so kehrt nun um, damit ihr lebt. Und das war schon im Alten Testament. Und im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus die Menschen aufruft, aus dem Weg, der ins Verderben führt, umzukehren zu einem Weg, der ins Leben führt. umkehren. Buße tun, das ist ein schwieriges Wort auch. Buße tun oder umkehren wird bei uns sehr oft falsch verstanden. Was heißt, ich tue Buße? Das heißt nicht, ich übe mich jetzt in manchen Dingen, damit ich das wieder gut mache, was ich falsch gemacht habe, sondern es heißt, ich drehe mich um. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Wenn Jesus uns zur Umkehr, zur Buße ruft, dann hat es wirklich elementare, also grundlegende Konsequenzen in unserem Leben. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich euch das jetzt erklären soll. Dieses, was heißt es, umkehren? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach, wie es bei mir war. In zwei Etappen. Die erste Geschichte ist lange her, eigentlich schon 48 Jahre. Wie ich 15 war, habe ich Gott gesucht, an allen Ecken und überall, und war ein sehr auf sich selbst bezogener Jugendlicher, so wie die meisten Jugendlichen. Natürlich, in dieser Zeit schaut man sehr viel auf sich, war verunsichert und habe mich in Frage gestellt gefühlt und gleichzeitig eine große Sehnsucht gehabt nach einem Sinn des Lebens. Und ich hatte die große Gnade durch einen Freund, der Jesus nachgefolgt ist, mit der Bibel und mit anderen Christen in Kontakt zu kommen. Das war eben vor vielen Jahren in dieser Gemeinde, allerdings war sie noch ganz an einem anderen Ort. Und da habe ich begonnen, in der Bibel zu lesen. Und dann, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, kam ich in eine Situation, wo ich herausgefordert worden bin von Jesus. Willst du so gehen, wie es dir in der Welt gezeigt wird, zum Beispiel in Fernsehfilmen oder ja, was immer, wie die Welt es macht, oder willst du so gehen, wie ich es dir zeige? Ich habe damals nicht viel verstanden von Schuld und Vergebung und so weiter. Ich habe nur verstanden, ich muss einen anderen Weg gehen als den ich bisher eingeschlagen habe. Und ich habe nach einem innerlichen Ringen gesagt, Jesus, wenn das mit dir so viel besser ist, ich gehe mit dir. Und es ist bis heute noch immer besser. Das kann ich euch sagen. Ich habe viele auch Enttäuschungen erlebt, ja. Aber es ist mit Jesus einfach besser. Damals dieses Umkehren von einem Weg, der so halt üblich war, den alle meine Schulfreunde und so weiter gegangen sind, zu einem Weg, den ich noch gar nicht kannte, aber wo ich gewusst habe, ich möchte mit diesem Jesus, den ich jetzt ein bisschen in der Bibel kennengelernt habe, ich möchte mit dem leben. Das war für mich die grundlegende Umkehr in mein Leben. Und ich bin sicher, dass damals Gott in mich eingezogen ist und angefangen hat zu wirken. Aber das ist nicht alles. Ich habe viele Dinge falsch gemacht inzwischen. Und ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass man auch als Christ immer wieder umkehren muss. Auch wenn das Heil, auch wenn der Heilige Geist in einem lebt und wenn man weiß, man ist errettet, man macht sehr viel Blödsinn. Und man muss immer wieder umkehren. Jetzt habe ich nachgedacht, und es ist eigentlich erschreckend, was soll ich jetzt aktuell sagen über Umkehr in der letzten Zeit bei mir? Ich habe mir gedacht, wenn du jetzt davon redest, musst du eigentlich auch irgendwas erlebt haben, oder? Wo Zeigt dir Gott, dass du umkehren musst. Und es war erschreckend, dass ich lange habe nachdenken müssen. Aber es ist immer ein Gedanke zu mir gekommen. Es gibt eine Eigenschaft bei mir, dass ich sehr stolz bin, alle Dinge selbst zu lösen und nicht gern andere Leute frage. Das ist so männlich, gell? Man fragt nicht, man probiert einfach. Das muss ich lernen. Deshalb ist in der letzten Wochen mir zweimal passiert, dass Gott mir gesagt hat, steig runter von deinem Ross. Sei bereit, andere zu fragen, nicht alles selber zu machen. Das sind nur kleine Beispiele, aber es gibt immer wieder in unserem Leben Situationen, wo wir umkehren müssen. Jesus ruft uns auf, kehre um. Es gibt die Umkehr zum Leben, das ist die Entscheidung für Jesus Christus, die Lebensübergabe. Und es gibt eine zweite Umkehr, die dann zu etwas anderem führt, das ich jetzt besprechen werde, nämlich die Umkehr zum Fruchtbringen. Der zweite Teil des Textes ist nämlich ein bisschen positiver, würde ich sagen. Der handelt von einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis, ein Feigenbaum, ein Gleichnis vom Feigenbaum. Am letzten Montag waren wir mit Peter und Ingeborg am Schlossberg bei einem Konzert. Ich habe noch nie realisiert, dass dort neben Urdom ein großer Feigenbaum steht, mit Früchten. Also wirklich, bei uns gibt es jetzt auch schon Feigen. Im Zuge der Klimaerwärmung und neuer Züchtungen wird es wahrscheinlich möglich sein, dass wir mehr und mehr Feigen bei uns haben. Aber wenn es euch lieber ist, dann denken wir vielleicht an einen Apfelbaum, da kennen wir uns vielleicht auch besser aus, oder Birnenbaum oder einen Weinstock, Rudi, oder so irgendwas. Der Feigenbaum steht dort und Jesus und der Besitzer des Weingartens sucht Frucht und findet ihn nicht. Und der Gärtner widersetzt sich dem Anliegen des Besitzers, den Feigenbaum umzuschneiden. Weil wenn wir merken, dass ein Baum unfruchtbar ist, dann beseitigen wir ihn halt, weil wir meinen, er nimmt uns nur Platz weg. Er macht Schatten für anderes oder er saugt den Boden aus, wie es hier heißt. Aber der Gärtner sagt, gib ihm noch eine Chance. Ich lockere die Erde, ich gebe Dünger dazu, gib ihm noch eine Chance. Was bedeutet das Gleichnis? Bibelkenner werden jetzt gleich sagen, der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Ja? Klar, das stimmt. Und die Geschichte der letzten, na, eigentlich die ganze Geschichte bestätigt das. Trotz widrigster Umstände, trotz großer Katastrophen und trotz schlimmster Dinge besteht das Volk Israel immer noch. Und hat eine Sonderstellung unter den Menschen. Das ist aus dem Alten Testament her ganz klar. Und das Volk Israel wird im Alten Testament als Feigenbaum bezeichnet. Und Jesus hat es auch damals in diesem Zusammenhang gesagt. Aber wir dürfen darüber hinausdenken. Wenn Jesus etwas sagt, hat er sehr viele Schichten. Auch wir können uns als fruchtbringende oder weniger fruchtbringende Obstbäume verstehen. Weil das Volk Gottes, sein heutiger Feigenbaum, das sind wir. Wir, die wir sagen, wir folgen ihm nach. Die wir umgekehrt sind, wie ich vorher erzählt habe. Die wir einen Weg mit ihm gehen wollen. Also wieder du und ich. Und ich habe in der letzten Zeit, vielleicht im Hinblick auf meine irgendwann einmal bevorstehende Pension angefangen, mehr mich mit dem Garten zu beschäftigen. Und da habe ich, wir haben einige Bäume im Garten und die habe ich beobachtet jetzt. Also wir haben einen Marillenbaum, ich zeige euch die Bäume her. Der Marillenbaum hat überhaupt keine Marillen heuer. Warum hat er keine Marillen? Ich glaube, weil es zu der Zeit, wie er geblüht hat, gefroren hat. Es gibt keine Marillen in der Steiermark, so viel ich weiß, weil es einen Spätfrost gegeben hat. Oder man kann auch sagen, weil es vorher so warm war, dass die Marillen so früh geblüht haben. Aber der, da ist nichts drauf. Der müsste jetzt eigentlich, und der hat sonst immer viele Früchte gehabt, heuer nichts drauf. Das ist unser Apfelbaum, den der Rudi sehr gut kennt, weil der hat ihn letztes Jahr beschnitten. Der hat immer relativ viele kleine, manchmal ein bisschen größere Äpfel gehabt, aber er ist ein bisschen, also ziemlich wirr, ja, und unbeschnitten. Aber jetzt, Rudi, schau her, jetzt hat er schon ganz schöne, nicht so viel wie früher, weil er letztes Jahr beschnitten worden ist von dir. Aber jetzt kommt mir vor, jetzt, die hängen nämlich jetzt in der Sonne draußen und nicht irgendwo drin im Gestrüpp. Also die sind ganz schön, da sieht man nicht sehr viel da oben leider. Ja. Na gut, der Apfelbaum, ja, der Marillenbaum ohne Marillen, der Apfelbaum, der beschnitten worden ist und deshalb heuer weniger, aber anscheinend bessere Früchte bringt. Das ist der Pfirsichbaum. Das sieht man kaum auf dem. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das ist ein Wahnsinn. Der Pfirsichbaum bringt sich alle 2 Jahre um. Das ist ein Selbstmörder. Der macht so viele Früchte, dass er abbricht. Jetzt habe ich damit so zusammengebunden, aber ich schaffe das nicht, weil ich nicht so weit raufkomme, dass ich den. Aber den versuche ich jedes Jahr, man muss wieder was wegschneiden. Der macht so viel schwere Früchte, dass er abbricht, dass die Zweige abbrechen. Er bricht richtig auseinander, das ist ein Busch mehr, kein Stamm. Der macht mir Sorgen. Er ist ein selbstmörderischer Pfirsichbaum. Die Weinreben, in Bruck gibt es sogar Wein, gell? Die haben bisher nie getragen oder ganz wenig. Und dann habe ich den Rudi gebeten, er möge da mal drüber gehen. Abgesehen davon, dass natürlich auch ein bisschen Zeit vergangen ist und wir ihn auch ein bisschen mehr gegossen haben und ein bisschen aufgelockert haben, die Erde. Aber nachdem wir ihn voriges Jahr radikal zusammengeschnitten haben, hat er heuer enorm viel Trauben entwickelt. Aber sie sind noch ziemlich sauer, die kann man noch nicht essen, die müssen erst reifen. Und so könnte er jetzt noch, also der ist beschnitten worden, wichtig, er ist wirklich radikal beschnitten waren. Übrigens habe ich jetzt auch viel von dem Laub weggeschnitten, gell, dass die Sonne hinkommt. Und das sind die Tomaten von der Irmgard. Ja, die brauchen noch Sonne, aber die werden schon richtig groß. Da sind ein paar rote drauf und so ist die Ernte von dem, was, oder das, was zu ernten ist, die Zucchini, die ernten wir täglich. Ich kriege jetzt nur mehr Gemüse. Kürbis kommt auch und so weiter. Frucht bringen. Und jetzt frage ich mich, wie ist es in unserem Leben? Oder andersherum gefragt, was bin ich für ein Baum? Es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten. Ja? Es waren ja nur ein paar aus meinem Garten und ich bin absolut kein Gartenexperte, darum muss ich immer andere beiziehen. Aber welches Bild vom Garten passt für mich? Bin ich ein Marillenbaum ohne Früchte wegen eines Spätfrostes? Kann sein. Aber weißt du, das nächste Jahr gibt es wieder die Möglichkeit. Und ich glaube, dass Gott die nicht heute schon absägt. Im geistlichen Sinn ist es eine neue Chance. Und wenn du heuer abgefroren bist, jetzt abgefroren bist, dann hast du jetzt die Chance, umzukehren und einen neuen Anfang zu starten. Das ist ein bisschen anders, wir müssen nicht warten, bis wieder ein Jahr vergangen ist, sondern wir können jederzeit wieder neu anfangen. Oder bin ich ein verwilderter Apfelbaum, der zurechtgeschnitten werden musste, damit er wieder Frucht bringt? Es gibt ziemlich viele wilde Triebe in meinem Leben, die Gott abschneiden muss. Oder? Dass du wirklich Dinge tust, die eigentlich gar nicht dazu passen. Wie wir es halt auch bei dem Gleichnis gehört haben. Da wird manchmal die Säge oder zumindest die Astschere zum Einsatz kommen müssen. Gott zwickt es weg, damit du Früchte bringen kannst. Ich habe in der Ordination einen Apfelbaum, der 7 Jahre lang dort gestanden ist und nichts gebracht hat. Aber heuer ist er endlich voll mit Lederäpfeln. Das ist eine Zeitspanne, die wir oft nicht erwarten können. Aber Gott hat lange Zeitspannen. Er kommt zum Ziel. Lass ihm Zeit. Lass auch, wenn du über andere Menschen redest und nachdenkst, lass Zeit. 7 Jahre, mehr als 7 Jahre. Über den Weinstock habe ich schon, ist ähnlich wie mit dem Apfelbaum, gell? Wenn der nicht radikal beschnitten wird, dann bringt er keine Früchte. Und wenn nicht das Laub, das die Früchte bedeckt, wegkommt, dann werden sie nicht reif. Jetzt komme ich noch einmal auf das Gleichnis zurück. Wer ist der Weingartenbesitzer und wer ist der Weingärtner in dem Gleichnis? Was glaubt ihr? Wer ist der Weingartenbesitzer, der kommt und sagt, ich möchte jetzt Frucht sehen? Wer ist der Weingärtner, der sagt, na, Moment, lass noch ein bisschen Zeit. Jesus, Gott, Vater, Sohn, beides. Gott ist geduldig und lasst uns noch Zeit, weil die Welt noch besteht, ist noch immer die Möglichkeit umzukehren. Dieses Gleichnis zeigt, dass Gott noch immer Geduld hat, damit wir umkehren und Frucht bringen. Es kann sein, dass Gott Vater der Weinbergbesitzer und Gott Sohn der Weinberggärtner ist, mag sein, weil Jesus sich ja auch beim Vater für uns einsetzt. Wir kennen die Stelle, wo er sagt, er vertritt uns bei Gott. Aber er ist auch der Richter, das ist genauso eine Bibelstelle. Also das kann man nicht auseinander. Gott, Vater, Gott, Sohn ist Richter und ist gnädig. Und das ist das Thema, das wir am Anfang besprochen haben, dass wir das nicht in unseren Kopf reinbringen. Wie passt das zusammen? Aber für dich und für mich ist es entscheidend, dass Jesus sagt, jederzeit sollst du wieder umkehren zu mir, wenn ich dich darauf aufmerksam mache, dass du auf dem falschen Weg bist. Kehr um. Kehr um, damit du Frucht bringst. Und wenn du noch nie zu Gott zurückgegangen bist, also den Anfang mit Gott gemacht hast, wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist es Zeit, heute umzukehren zum Leben. Für mich sagt diese schwierige Bibelstelle aus, dass wir nicht mit Gott hadern sollen und über die Schwierigkeit des Zusammenbringens von Gottes Gerechtigkeit und Gericht auf der einen Seite und seiner Gnade und seiner Vergebung auf der anderen Seite uns Gedanken machen sollen, sondern dass wir statt hadern umkehren sollen. Dass wir eingestehen sollen, ja, ich bin auf dem falschen Weg. Kehre um zum Herrn und du wirst leben. Kehre um zum Herrn und du wirst Frucht bringen. Amen.